Wir beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort lebendig ist, dass es auch für uns heute noch aktuell ist. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort auch heute zu uns sprechen wird. Und wir bitten dich darum, dass unsere Herzen, unsere Ohren offen sind für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Rahab, ein Vorbild? So habe ich die Predigt für heute überschrieben. Rahab, eine Prostituierte, die in der Bibel als eine absolute Glaubensheldin dargestellt wird. Aber auf der anderen Seite wird sie aber auch als eine Frau beschrieben, die hier in ihrem Lebensstil ganz weit weg eigentlich von Gott ist. Ja, sie wohnte, wir haben es gerade ja gelesen, am Stadtrand, an der Stadtmauer. Das war jetzt sicherlich nicht so das Nobelviertel damals dann in Jericho, also weit weg so vom Stadtkern. Das Haus war leicht zugänglich für Fremde, also eigentlich ein idealer Ort, um ihren Job auszuüben. Für die Kanaaniter war sicherlich damals Prostitution jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, das war ja ein Volk, was mit Gott überhaupt nichts zu tun hatte, die ihren Leidenschaften einfach nachgegangen sind. So, aber die Rahab, eine Frau mit so einem Hintergrund, die aus dem Land Kanaan kommt, was Gott ja vernichten lassen wollte, gerade auch, weil die anderen Göttern so nachgelaufen sind, wird in der Bibel als Glaubensheldin bezeichnet. Warum? Da wollen wir uns heute mit beschäftigen. Und so ist Rahab nicht nur eine Frau, die im Alten Testament hier als Glaubensheldin bezeichnet wird, sondern wir lesen sogar auch im Neuen Testament in Hebräer 11, wo es ja um die Glaubenshelden aus dem Alten Testament geht, dass sogar da Rahab drin vorkommt. Ja, da ist von Mose die Rede, da ist von Josef die Rede, da ist von Abraham die Rede, wo wir sagen würden, ja, das sind doch alles die großen Glaubenshelden, die großen Männer aus dem Alten Testament, wo doch klar ist, die waren doch so für Gott unterwegs, die haben so viel vor Gott erreicht, das sind doch die absoluten Glaubenshelden. Aber auch in diesem Kapitel, in Hebräer 11, kommt Rahab drin vor, diese Prostituierte aus dem Alten Testament, die als Glaubensheldin da dargestellt wird. Und nicht nur da, sondern wir lesen sogar im Stammbaum von Jesus in Matthäus 1, dass da Rahab drin vorkommt. Also Rahab war eine der Urgroßmütter von Jesus Christus. Und so ist Rahab eine ganz besondere Frau, die nicht nur im Alten Testament hier in Josua 2 eine Rolle gespielt hat in Jericho, sondern die sogar im Neuen Testament als eine Glaubensheldin beschrieben wurde. Und ich weiß nicht, wie du dir so einen Glaubenshelden vorstellst. Vielleicht ist es jemand, der 20 Stunden am Tag betet. Vielleicht ist es jemand, der die Bibel auswendig kann. Vielleicht ist es jemand, der sagt, ich setze mein ganzes Leben für Gott ein. Das sind doch die absoluten Glaubenshelden vielleicht. Aber so eine Rahab? Ich musste denken, ja, die Rahab, eine Prostituierte? Wie sehen wir auf Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die vielleicht auch in der Prostitution sind? Ist es nicht bei uns oft so, dass wir da auch gerne die Augen verschließen, uns nicht zu sehr damit irgendwie beschäftigen wollen? Jesus hat sich ja sehr viel ja mit Randgruppen ja beschäftigt. Aber oftmals ist es ja wichtig, sich auch mal die Hintergründe anzugucken, warum Menschen eigentlich in dieser Situation sind. Prostitution damals wie heute ein Weg für viele Frauen, um an Geld zu kommen und sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Meistens geschieht das vielleicht auch nicht immer freiwillig. Auch das kommt vor. Ist ein Akt der Verzweiflung. Der vermeintlich letzte Ausweg für Frauen, Prostituierte, die als Menschen zweiter Klasse behandelt werden, wo wir oft manchmal vielleicht bloß das Äußere sehen, das äußere Erscheinungsbild, aber nicht mehr. Und prüf dich doch selbst einmal. Wie gehst du oftmals mit Menschen um, die vielleicht vom äußeren Erscheinungsbild her jetzt nicht so in unsere Gesellschaft passen, sag ich mal. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Wie denken wir darüber, die jetzt nicht so einen tollen Job haben? Drücken wir denen vielleicht manchmal einen Stempel auf und sie sind einfach in einer Schublade drin? Oder schauen wir tiefer? Und ich glaube, wir werden Rahab nur richtig verstehen, wenn wir da einen Schritt tiefer gucken. In der Bibel steht, wo es um die Berufung von einem kleinen Hirtenjungen namens David geht, wo es heißt, dass ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott, der schaut ins Herz, der sieht das Herz an, 1. Samuel 16. Und auch, wie sich die Familie von David vielleicht von Anfang an getäuscht hat, dass David mal so ein großer, bedeutender König wird, sehen wir das vielleicht auch hier bei Rahab. Denn Rahabs Herz war am rechten Fleck. Und Gott hatte etwas Großes mit Rahab vor. Einige sagen vielleicht sogar, dass dieses Haus von Rahab eins der ersten in Jericho war. Darum sind die Kundschafter da direkt erstmal hingelaufen. Aber jetzt zur Frage, was macht Rahab so besonders? Was kann ich jetzt für mein persönliches Leben von dieser Rahab lernen? Und da wollen wir jetzt mal etwas tiefer in diese Geschichte eintauchen. Wir haben sie ja gerade auch gehört. Und darum das Erste, was kann ich von Rahab lernen? Warum ist Rahab ein Vorbild? Rahab ist ein Vorbild, weil sie erkennt, wer Gott eigentlich ist. Sie ist ein Vorbild, weil sie erkennt, wer Gott eigentlich ist. Das Volk Israel ist durch die Wüste gegangen, 40 Jahre, kommt dann an diesem Land Kanaan an. So, jetzt kommt Josua, der Nachfolger, er schickt hier diese Kundschafter aus, wie wir es gerade ja auch gehört haben, und sie sollten sich erstmal dieses Land genauer anschauen. Sie gingen nach Jericho. Warum Jericho? Jericho gleich am Anfang vom Land Kanaan. Sie merken, da müssen wir durch. Die Kundschafter gehen in diese Stadt rein. Ja, Jericho an diesem Jordangraben. Oder denke ich mir, hier zwei Männer, das Erste, was sie machen, sie gehen zu einer Prostituierten. So, erster Gedanke, okay, warum gehen hier zwei Männer zu einer Prostituierten? Keiner weiß so richtig, was da eigentlich los ist. Warum? Vielleicht, weil sie gewisse Sachen da machen wollten. Vielleicht auch, so heißt es auch, dass es vielleicht auch ein Wirtshaus gewesen ist, wo die Rahab war, dass sie vielleicht auch eine Wirtin gewesen sein könnte. So, und es ist ja wesentlich unauffälliger, wenn man jetzt zu einer Rahab geht, wo klar ist, da sind auch ab und zu mal Fremde, als wenn die jetzt durch Jericho laufen und irgendwo klopfen, hallo, können wir mal bei euch übernachten. Das ist ja jetzt ja für Spione auch nicht so die klügste Taktik. So, sie konnten dort unauffällig unterkommen. Aber so unauffällig war es dann ja doch nicht, sondern der König schickt dann diese Wachleute zu Rahab und diese Wachleute fordern sie dann auf. So heißt es. Ich habe mich gefragt, wie macht das vielleicht ausgesehen haben? Die haben da jetzt ja bestimmt nicht geklopft und haben gesagt, liebe Rahab, wir haben hier vom König gehört, es könnte ganz eventuell sein, dass da irgendwelche Spione bei dir übernachten oder irgendwie sind. Könntest du, wenn du uns ganz nett bist, dann kannst du uns die ja ausliefern. Es hat sicherlich anders ausgesehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Rahab ziemlich unter Druck dann da gesetzt haben. Hier, da sind Spione und du weißt doch, das ist doch gefährlich und die musst du uns jetzt auch ausliefern. So, und was macht jetzt die Rahab? Die Rahab hätte jetzt ja sagen können, ja, das habe ich gehört, da sind Spione unterwegs. Natürlich. Wir sind ja ein Volk, wir gehören ja alle zusammen und ich liefere euch die aus und ich empfehle euch, dass ihr jetzt diese Kundschaft da mal ganz schlimm misshandelt und dann schickt ihr die wieder zum Volk Israel zurück, dass die sehen, was wir eigentlich für ein grausames Volk sind, dass die Angst kriegen vor uns. Macht sie das? Nein, sie macht das nicht, sondern was macht sie? Sie lügt, wie gedruckt. Ja, sie sagt dann hier, es waren zwei Männer bei mir, ja. Aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Beim Einbruch der Dunkelheit, bevor das Tor geschlossen wurde, haben sie die Stadt wieder verlassen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie gegangen sind, aber wenn ihr schnell hinterherlauft, könnt ihr sie noch einholen. Also sie lügt damit, erst ist sie Prostituierte und dann lügt sie da auch noch. Sie lügt ihre Landsleute ganz bewusst an. Ich meine, sie wusste doch auch, hier, das ist dieses Volk, die werden uns einnehmen. Vielleicht ist irgendwann das Volk hier bei meinen Nachbarn, stehen die nächste Woche dann im Wohnzimmer und wollen die umbringen. So, und ich schütze die jetzt auch noch. Ich schicke sogar noch diese Wachleute da aus der Stadt raus und was weiß ich wie. Sie macht genau das Gegenteil. Warum? Das waren jetzt ja keine Freunde, wo sie dachte, das sind jetzt so nette Menschen, die Israeliten, die wollen bestimmt bloß mein Bestes. Sondern es waren Feinde. Aber warum ist Rahab hier so ein Vorbild? Warum konnte Gott diese Rahab, die Prostituierte ist, die ihre Landsleute bewusst anlügt, so stark gebrauchen? Rahab ist nicht ein Vorbild für uns, weil sie in Kanaan so ein perfektes Leben geführt hat. Wahrscheinlich hätte niemals, vielleicht auch keiner von uns, damals so ein Potenzial in ihr gesehen, dass man sagt, ja, das wird mal ein Glaubensheld werden. Aber sie ist ein Vorbild, weil sie erkannt hat, wer Gott eigentlich ist. Und das nicht nur oberflächlich, sondern tief in ihrem Herzen hat sie gemerkt, hat sie gewusst, wer dieser Gott ist. Und warum? Weil sie gehört hat, weil sie weiß, ohne diesen Gott bin ich absolut verloren und weil sie ihm vertraut hat. Sie sagt dann hier, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch. Sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige Sihon und Og besiegt und getötet habt. Deshalb haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Es hat sich also überall herumgesprochen, wie mächtig Gott ist, was er getan hat, sogar über den Jordan bis nach Jericho und das in der damaligen Zeit. Und alle Leute wussten das. Aber das Herz von Rahab war anders als das Herz der anderen Menschen. Weil sie wusste, wenn dieser Gott so groß ist, wenn dieser Gott so mächtig ist, wenn er das Volk Israel durch das Schilfmeer durchgebracht hat, dass er das Volk Israel, diese Völker da besiegt hat, wenn dieser Gott so mächtig ist und so groß ist, dann muss ich mich auch diesem Gott anvertrauen. Dann entscheide ich mich dafür, diesen Gott nachzufolgen. Und wenn diese Kundschafter zu diesem Gott gehören, dann muss ich sie ja unterstützen, dann muss ich ihnen helfen. Und ihr Herz war nicht verhärtet, sondern war offen für das Wirken des lebendigen Gottes. Und so wandte sie sich von ihren ganz anderen Göttern ab, die damals in Kanaan hatten. Ja, es wird sogar gesagt, dieser Name Jericho, dass der von einem Mondgott abgeleitet ist, von Jarich. Ja, also sie wendet sich von den ganzen anderen Göttern da in Kanaan ab und sagt, dieser eine Gott, der ist so mächtig und dem vertraue ich und an den will ich glauben und ich will mich auch dem Volk Israel auch dann anschließen. Und sie hat so eine Hoffnung in sich, weil sie weiß, diese lebendige Gottesbeziehung, darauf vertraue ich. Wie es dann auch in Hebräer 11 heißt, nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und Israels Kundschafter freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet wie alle anderen Bewohner von Jericho, die sich Gottes Willen widersetzt hatten. Das ist eine Frage an dich. Auf wen vertraust du? Worauf vertraust du in der heutigen Zeit? Vertraust du auf deine Finanzen, die du vielleicht angespart hast oder auch nicht? Vertraust du auf die Politik, die sich auch schon hier und da schon geirrt hat? Vertraust du vielleicht dir selbst und deinen Fähigkeiten? Rahab war in einer Situation, wo sie sicherlich an ihre Grenzen gekommen ist. Leute plötzlich an ihr Haus stürmen und klopfen und sagen, hier, jetzt bring die Kundschaft da raus. Ich kann mir vorstellen, da ist das Herz ziemlich in die Hose gerutscht. Und sie trifft diese Entscheidung, ich setze mein Vertrauen voll auf Gott. Sie wusste ja auch noch nicht groß, wer Gott ist wahrscheinlich. Sie hat da die Geschichten da gehört, aber so viel erlebt hat sie jetzt ja in Kanaan wahrscheinlich auch nicht. Und oftmals ist es doch so, auch in Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo es nicht irgendwie so alles schön im Alltag ist, sondern wo wir wirklich in eine Grenzsituation reinkommen, da zeigt sich, ob ich wirklich an Gott glaube, ob ich ihm wirklich vertraue. Und wenn ich mir die Rahab hier angucke, in was für einer Situation sie war, wird sie mir total zum Vorbild. Und da zeigt sich, wie fest unser Glaube wirklich ist. Ob wir auch in schwierigen Situationen noch glauben können, dass Gott wirklich der Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat, wie wir das hier ja bei Rahab lesen. Und darum war Rahab eine absolute Glaubensheldin für mich. Weil ich weiß, wenn das Leben hart wird, wenn man an seine Grenzen kommt, viele kommen jetzt an ihre Grenzen, kann ich jetzt auch noch diesem lebendigen Gott vertrauen. Und darum ist Rahab eine Glaubensheldin. Sie ist keine Glaubensheldin, weil ihr Leben so mega perfekt gewesen ist in Kanaan, darum nicht. Weil sie so einen tollen Lebenslauf vorzuweisen hat, wenn sie sich irgendwo bewirbt und die Leute klatschen, bist du aber eine tolle Frau, du hast so viel erreicht in deinem Leben, sagt die Bibel da nicht. Sondern sie ist eine Glaubensheldin, so steht in Hebräer 11, weil sie Gott in so schwierigen Situationen vertraut hat. Aber wie geht das? Was kann ich dafür tun, dass ich jetzt Gott so vertrauen kann? Ich glaube, es ist gut zu wissen, wer Gott ist. Aber ich glaube, wer das letztendlich bewirkt, das ist der Heilige Geist. Dass der mir die Kraft schenkt, so an Jesus Christus festzuhalten. Der sicherlich auch so in Rahab vielleicht auch da schon gewirkt hat im Alten Testament. Und weil sie offen dafür war, wirklich auf Gott zu vertrauen und eine starke Beziehung zu Gott hatte, gerade in dieser Situation. Und das wünsche ich. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge in der jetzigen Zeit. Dass wenn du an Grenzsituationen kommst, dass du an Rahab denkst und sagst, wow, so ein Vertrauen wie Rahab in dieser Grenzsituation hatte, das ist mir so ein Vorbild. Und Heiliger Geist, helf mir, dass ich auch in schwierigen Zeiten Gott vertrauen kann. Nicht, weil du perfekt bist und so einen tollen Lebenslauf hast und alles, sondern einfach, weil du wissen darfst, dass Gott da ist und dass er lebt. Dass er alles in der Hand hat. Die anderen Menschen haben Gott Widerstand geleistet. Die haben gesagt, hier, das böse Volk Israel, das müssen wir jetzt doch vernichten. Rahab hatte ein offenes Herz. Hast du das auch noch heute? Ein offenes Herz für diesen lebendigen Gott? Für seine Größe? Wir haben gerade dieses Lied gesungen, wo es hieß, ich folge dir, wohin du gehst, selbst auf unbekanntem Weg. Ich weiß, du gehst voran. Ich weiß, du gehst voran. Und das ist es, was Gott sich von uns wünscht. Dieses absolute Vertrauen. Dieses Vertrauen, ich folge dir, egal wo, was auch der Plan Gottes ist. Ich weiß, Gott geht voran und ich gehe Gott voll hinterher. Sie hat Gott erkannt. Volles Vertrauen. Darum war sie ein Vorbild. Aber jetzt bleibt die Geschichte da ja nicht stehen. Rahab hat nicht nur mit ihrem ganzen Herzen erkannt, wer Gott ist, sondern Rahab hat auch eine mutige Entscheidung getroffen. Darum das Zweite für mich. Rahab ist für mich ein Vorbild, weil sie eine mutige Entscheidung getroffen hat. Sie entscheidet sich nicht nur dafür, hier jetzt diese Kundschafter zu beschützen, sondern sie schlägt den Kundschaftern einen Deal vor. Sie sagt dann hier in den Versen 12 und 13, ich bitte euch, schwört mir bei ihm, dass ihr an meiner Familie genauso handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr es ernst meint und meinen Angehörigen das Leben retten wollt. Meinem Vater und meiner Mutter, meinen Brüdern und meinen Schwestern und meinem ganzen Hausgesinde. Ja, also sie scheint ziemlich familienverbunden auch gewesen zu sein, sonst hätte sie das hier sicherlich nicht so gesagt. So, aber sie schlägt hier jetzt diesen Kundschaftern diesen Deal vor. Ich dachte, mutige Kiste. Das sind jetzt diese Kundschafter. Sie weiß, die kommen aus diesem Volk, die jetzt hier einmarschieren wollen. Und ich habe euch gerettet und ich erwarte jetzt von euch eine Gegenleistung, nämlich, dass ihr auch mich und meine Familie rettet. Sie setzt alles auf eine Karte. Also wenn das Ding hier jetzt schief geht, dann hat sie ein größeres Problem. Diese Entscheidung kann ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und sie entscheidet sich dafür, die Seite zu wechseln auf die richtige Seite, auf die Seite von unserem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie musste sich jetzt entscheiden, auf wen vertraue ich? Und Rahab hat in ihrer Entscheidung definitiv Mut bewiesen. Und oftmals ist es ja auch in unserem Leben so, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Und Entscheidungen haben oftmals auch Konsequenzen. Vielleicht jetzt nicht so wie bei der Rahab, wenn es jetzt schief geht, dass die sich da umbringen oder so. Aber auch wenn wir eine Entscheidung treffen, kann das Konsequenzen haben. Wenn ich mich entscheide zu heiraten, dann ist das auch eine Entscheidung, die auch Mut braucht. Weil ich wage mich auf ein Gebiet, auf etwas Neues lasse ich mich ein. Auch das wird Konsequenzen haben. Ich brauche da Mut zu. Es wird mein Leben verändern. Wenn du deinen Job wechselst, ist das eine Entscheidung, das braucht Mut. Vielleicht sogar, wenn es im anderen Job gut lief und du denkst, komm, ich mache jetzt mal irgendwas anderes. Es ist eine mutige Entscheidung, die du treffen musst. Und oft ist es so, dass wir in unserem Alltag in ganz unterschiedlichen Situationen Entscheidungen treffen müssen. Und vielleicht bist du jetzt auch gerade in einer Situation, wo du sagst, ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung, vor einer mutigen Entscheidung. Und wenn wir eine mutige Entscheidung treffen wollen, dann, so lernt man ja, brauchen wir auch ein ordentliches Selbstvertrauen. Dass wir sagen, ja, ich habe das Vertrauen doch an mich selber, dass ich jetzt die Fähigkeiten habe, dass ich das schaffe. Wenn ich jetzt einen neuen Job hier jetzt anfange, ich habe die Qualitäten, ich bringe das mit, ich werde das reißen. Ich stehe jetzt doch dahinter, was ich schon alles erreicht habe. Aber wenn ich jetzt hier auf Rahab schaue, wo sie diese mutige Entscheidung getroffen hatte, ich weiß nicht, ob sie so viel Selbstvertrauen hatte. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wenn ich mir ihr Leben da anschaue. Vielleicht hat sie schon vieles schon in ihrem erlebt. Vielleicht denkt sie hier, mein Leben habe ich eigentlich total vor die Wand gefahren. Ich habe eigentlich überhaupt gar kein Selbstvertrauen. Aber trotzdem trifft sie diese mutige Entscheidung. Diese weltliche Leistung, die war ja eigentlich nicht da. Aber ich bin davon überzeugt, diesen Mut, diese Entscheidung zu treffen, war nicht in erster Linie aus ihrem Selbstvertrauen, was dadurch sicherlich auch kam, sondern was Rahab auszeichnete, das war ihr Gottvertrauen. Dass sie wusste, mit Gott, er geht voran und ihm vertraue ich. Und sie wusste, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo Gott mich gebrauchen möchte. Wo dieser Gott mein Leben dazu gebrauchen möchte, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Wir haben das auch gerade in dem Beispiel von der Margarete gehört. Auch da sicherlich, die Person hat gedacht, jetzt ist es hier ein Zeitpunkt, wo ich anderen Menschen etwas Gutes tun kann, was vielleicht auch Gottes Wille gewesen ist. Und oftmals, wie ist das bei uns? Es gibt ja auch viel bei uns oftmals Zeitpunkte, wo Gott auch gerade dich gebrauchen möchte, wo du merkst, jetzt ist so ein Kairos Gottes da, so ein besonderer Moment Gottes, wo ich auch anderen Menschen etwas Gutes tun kann. Sei es beim Arbeitsplatz von seinem Glauben zu berichten. Sei es anderen Menschen Mut zuzusprechen. Sei es, wo du merkst, hier in der Gemeinde werden überall Mitarbeiter gesucht, Diakone gesucht. Habe ich das Selbstvertrauen? Kann ich das überhaupt? Was aber vielleicht genau ein Zeitpunkt ist, wo Gott dich gebrauchen möchte. Und da können wir jetzt sagen, da musst du mutig vorangehen, da brauchst du Selbstvertrauen. Ja, natürlich, das resultiert alles darauf. Aber ich glaube, was wir von Rahab lernen können, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, auch wenn Gott uns gebrauchen möchte, dass wir wissen, er geht voran. Und wir dürfen dieses Vertrauen auf Jesus Christus haben, gerade jetzt. Und dass, wenn du merkst, hier ist jetzt gerade ein Zeitpunkt, wo Gott mich gebrauchen möchte. Deshalb auch ich denke mal, jetzt ist doch ein Zeitpunkt, jetzt kann ich doch mal von meinem Glauben erzählen. Oder jetzt geht es jemandem nicht gut, komm, ich kenne dich zwar nicht, aber ich bete mal. Ich frage einfach mal, kann ich mal für dich beten? Und oftmals kommt dann dieses, ja, was denkt er wohl? Findet er das nicht irgendwie ein bisschen komisch? Aber weil wir denken, ja, wir selber, ja, wir haben dieses Selbstvertrauen nicht, wir sind oftmals nicht mutig, fällt uns da irgendwas Richtiges ein. So, und wir lassen diesen Zeitpunkt Gottes verstreichen. Aber von Rahab können wir lernen, von diesem Gottvertrauen, was sie hatte. Dass es nicht auf uns selbst ankommt, sondern dass Gott dir dieses Vertrauen schenkt. Und wo ist bei dir vielleicht auch in der nächsten Woche etwas dran, wo du sagst, ja, hier ist ein Kairos Gottes. Hier ist ein Moment, wo Gott mich gebrauchen möchte. Es muss ja gar nicht irgendwas Großes sein. Das kann ganz im Kleinen kann das sein. Aber wo du einen Schatten überspringen musst und sagst, ja, ich vertraue Gott, dass er mich dazu benutzen wird, sein Reich zu bauen. Ganz im Kleinen oder vielleicht auch im Großen. Und dass wir gerade in der nächsten Woche mal unsere Herzen einfach mal offen haben für die Zeitpunkte, wo Gott uns gebrauchen möchte. Und diesen Mut haben, nicht aus uns selber heraus, sondern von Gott, wo wir anderen Menschen auch etwas Gutes tun können. So, und jetzt hier zum letzten Punkt. Warum Rahab ein Vorbild ist. Sie hat Entscheidungen getroffen, sie hat Gott erkannt, aber dann hat sie sich auch von Gott retten lassen. Das heißt in Vers 18, wenn wir ins Land kommen, so sollst du dieses rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzen Hauses. Also hier wurde eine rote Schnur ans Fenster. Und dann, wisst ihr, war das dann das Zeichen dafür, dass dann die Rettung kommt. Eine mögliche Auslegung auch für diese rote Schnur ist das Passahlamm. Das, wo das ja das Blut damals beim Volk Israel an die Türpfosten dann da gemalt wurde, dann da gestrichen wurde, um sie vor Gottes Gericht über Ägypten zu beschützen. Und von daher war auch diese Schnur ein Zeichen von Schutz und vor der Rettung, die sie für die Bewohner, ja für dieses Haus dann da waren. Und diese Rettung, die bietet Gott allen Menschen an, auch gerade dir. Und nicht nur denjenigen, die sagen, ja, ich gehöre in der Gesellschaft auch zu guten, anständigen Menschen. Nein, Rahab war eine Prostituierte, sie hat gelogen. Wir sehen hier, Gott bietet jedem Menschen Rettung an. Egal wie deine Vergangenheit aussieht, egal wie deine Gegenwart aussieht, egal ob du nicht als guter und anständiger Mensch giltst. Es ist egal, wie Menschen dich von außen sehen, denn Gott sieht nicht, was andere Menschen sehen, sondern Gott sieht in dein Herz. Gott erwählt die Geringen. Er hat sein Reich mit Sündern und mit Ausgestoßenen gebaut, mit denjenigen, die wussten, ja, ich bin eigentlich schwach. Ich kann mein Leben nicht aus eigener Kraft bewältigen. Ich wäre nicht aus eigener Kraft gerecht. Vor Jesus sollten wir alle unsere Masken fallen lassen. Er braucht auch nicht unsere Scheinheiligkeit. Er braucht Menschen, die wissen, dass sie fehlerhaft sind und dass sie jeden Tag auf die Gnade von Jesu Christi darauf angewiesen sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin voll Dankbarkeit, wenn ich diese Geschichte lese. Wenn ich weiß, dass Gott jeden Menschen bedingungslos liebt, dass ich zu ihm kommen darf, dass eine Rahab so zu ihm kommen durfte, dass Gott Rahab so gebrauchen konnte mit all ihrer Fehlerhaftigkeit. Und so darfst auch du zu Gott kommen. Er hält die Arme auf und er sagt, hier, du kannst mir vertrauen. In deinem Leben, wenn du mit deinen Entscheidungen überfordert bist, ich bin da und ich nehme dich an, so wie du bist, mit deinen Fehlern. Und dann sehen wir, hat Gott Rahab verändert. Gott hat Rahab komplett verändert. Rahab hat ihr ganzes Leben Gott gegeben. Jesus Christus stammt von Rahab ab. Warum? Wir sehen, dass Rahab einen Juden geheiratet hatte und ihr Sohn hieß Boas. Boas war der Mann von der Ruth. Und so hat Gott seine Geschichte weitergeschrieben mit dieser Rahab. Und so möchte auch Gott mit dir auch Geschichte schreiben. Jetzt nicht unbedingt immer im großen und im vollzeitlichen Dienst vielleicht, aber Gott möchte dich gebrauchen. Und wo ist es für dich dran, einen Schritt auf Gott zuzugehen, in der nächsten Woche anderen Menschen etwas Gutes zu tun? Oder auch zu sagen, ja, ich vertraue mich diesem Gott an, wie es die Rahab getan hat. Mit all meinen Fehlern, so wie ich bin, kann ich zu ihm kommen. Gott segne euch. Amen. Ich bete. Jesus Christus, wir danken dir für die Rahab, was wir von ihr lernen können. Und du weißt, wie es uns gerade geht, auch wie unsere Beziehung zu dir ist. Und wenn ich mir hier die Rahab anschaue, gerade auch wie sie in so schwierigen Zeiten voll auf dich vertraut hat, weil sie wusste, dass du ja der Gott bist, der Himmel und Erde gemacht hat, dann bete ich dich für jeden Einzelnen von uns, dass auch wir diese Kraft haben, auf dich zu vertrauen, weil du durch uns wirken möchtest. Dass wir wissen dürfen, egal was kommt, du gehst voran, du bist der große Gott. Aber ich bitte dich auch darum, dass gerade in der jetzigen Zeit unser Christsein nicht einschläft, sondern dass unser Herz offen ist, dass du uns gebrauchen kannst. Dass wir Situationen nutzen, ja, wo du mit uns auch Geschichte schreiben möchtest, wo wir anderen Menschen etwas Gutes tun können, wo wir von dir weitererzählen können. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern weil du durch uns wirken möchtest, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich auch für jeden, der dich noch nicht kennt, dass er einen Schritt auf dich zugeht. Dass du keiner bist, der 100.000 Anforderungen an Menschen hat, bevor sie eine Beziehung mit dir anfangen können, sondern dass jeder so kommen zu dir darf, ja zu dir kommen darf, wie er ist, Herr Jesus Christus. Und dass du uns über alles liebst. Bitte segne uns. Amen.